Ja, wir sind, wir haben einige Lieder gesungen, wo wir Jesus einen Stellenwert einräumen, der vielleicht erstaunlich ist, der vielleicht nicht in unser übliches, übrigen Sprachgebrauch passt, dass wir ihn Majestät nennen, dass wir ihn König nennen, dass wir über ihn staunen. Und es hat natürlich was damit zu tun, wer Jesus ist. Und wenn wir das Markus-Evangelium lesen, dann begeben wir uns mit Jesus auf den Weg, den er auf dieser Erde gegangen ist, und lernen von Petrus, der hinter dem Markus-Evangelium steht. Aber der Markus, sein Mitarbeiter, hat es aufgeschrieben. Lernen wir Details aus dem Leben und aus dem Dienst Jesu. Und lernen Jesus besser kennen. Und wir sind an der Stelle angekommen, wo Jesus ganz erstaunliche Dinge tut. Wir haben jetzt in den letzten zwei Predigten, die ich über das Markus-Evangelium gehalten habe, bereits Erstaunliches von Jesus gehört. Zunächst mal hat Jesus mit dem Wind und den Wellen gesprochen, wie mit ungezogenen Kindern. Und dann hat gesagt, seid still. Und sie waren still. Er hat den Sturm gestillt, nur mit der Macht seines Wortes. Und er hat gezeigt, und er hat dadurch offenbart, dass er nicht einfach nur Mensch ist, sondern dass er Gott ist. Und dann ist Jesus einem Menschen begegnet, der in völlig hoffnungsloser Situation war. Markus erzählt, dass er sich selbst verletzt hat, dass man ihn nicht mehr fesseln konnte, dass er geschrien hat Tag und Nacht, dass er in Grabhöhlen gehaust hat, dass er besessen war, dass er unter der Macht des Teufels stand. Und dass Jesus gekommen ist mit einem Wort, mit einem Satz, mit der klaren Aussage, verlass diesen Menschen, und dann mussten diese Dämonen gehen und dem Mann ging es hinterher gut. Er saß ganz normal da. Wieder haben wir was gesehen von seiner Macht, von seinen Möglichkeiten, von dem, wer Jesus ist, dass er nicht nur der Mensch ist, dem man begegnet, der im Boot sitzt, der schläft, sondern dass er der menschgewordene Gott ist. Und im Grunde genommen fallen die beiden Begebenheiten, die Markus jetzt erzählt, in die gleiche Kategorie. Nach einem Naturwunder, nachdem Jesus gezeigt hat, ist, dass er mächtiger ist als der Teufel und dass er den Menschen von dieser zerstörerischen Kraft befreien kann, begegnen wir dem Thema Krankheit und Tod. Und zwar, Markus berichtet unmittelbar danach, dass Jesus musste ja die heidnische Gegend wieder verlassen. Die Leute waren so entsetzt über das Wunder, vielleicht auch über die 2000 tote Schweine, dass sie gesagt haben, Jesus, jetzt musst du gehen. Bei uns sollst du nicht noch mehr Wunder tun. Wir wollen dich nicht hier haben. Verlass diese Gegend. Und Jesus setzt sich in das Boot und geht. Und er kommt wieder in sein angestammtes Gebiet, nach Kapernaum, nach Galiläa. Und er ist wieder von Menschenmassen umgeben. Und er bekommt Besuch von einem Mann, der sozial höher gestellt ist. Synagogenvorsteher. Einer, der in der Synagoge, also es gab ja den Tempel und die Synagogen, im Tempel wurden Opfer dargebracht. In den Synagogen haben sich die Juden getroffen, um Gottes Wort zu lesen, um Lehren, auch Predigten zu hören. Aber dort wurden keine Opfer dargebracht. Und das war kein Rabbi, das war kein Gelehrter, sondern es war jemand, der für die Verwaltung der Synagoge zuständig war. Und er sagt zu Jesus, meine Tochter liegt im Sterben, Markus 5, Vers 23, meine Tochter liegt im Sterben, komm, leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, heißt es dann. Und dann umgibt ihn eine große Menschenmenge, die will mitkommen, will sehen, was da passiert. Und unter den Leuten in dieser Menschenmenge war eine Frau, die war chronisch krank. Sie litt unter einer Krankheit, die Bibel sagt, sie hatte seit 12 Jahren schwere Blutungen. Also es geht nicht um die Regelblutung, sondern es geht um eine krankhafte Blutung, eine dauerhafte Blutung. Seit 12 Jahren, und ihre Aussichtslosigkeit beschreibt Markus so, sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihre Leiden waren nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, Achtung, Menschenmenge, Gedränge. Eine Frau hat ihn berührt. Er fragt, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwidern, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen. Und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du bist von deinem Leiden geheilt. Während Jesus noch mit ihr redete, kamen einige Leute vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagten sie zu Jairus. Was bemühst du den Meister noch länger? Jesus hatte zugehört. Er wandte sich zu dem Synagogenvorsteher und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Dann ging er weiter, erlaubte aber niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen und Jesus sah, wie alles in heller Aufregung war und wie die Menschen laut weinten und klagten, ging er hinein und sagte zu ihnen, was soll diese Aufregung? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus, bis auf den Vater und die Mutter des Mädchens und die Jünger, die bei ihm waren. Mit ihm ging er in den Raum, in dem das Kind lag. Er ergriff es bei der Hand und sagte zu ihm, Talita kum, das bedeutet, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an, umherzugehen. Es war 12 Jahre alt. Doch Jesus verbot ihnen ausdrücklich, jemand etwas davon zu erzählen. Und er ordnete an, dem Mädchen etwas zu essen zu geben. Jesus begegnet Krankheit und Tod. Es ist nicht zum ersten Mal, dass Markus davon berichtet, dass Jesus einen Menschen heilt. Aber diese Heilung ist schon sehr außergewöhnlich. Und es ist nicht außergewöhnlich, dass Jairus zu Jesus kommt und ihn bittet, doch seine Hand auf die Tochter zu legen. Aber es ist außergewöhnlich, was Jesus dann tut. Wir wollen uns auf diesen Text einlassen und ich habe über meine Predigt heute die Frage gestellt, wonach streckst du dich aus? Denn ich denke, dieser Text hat eine Bedeutung für uns, für unser Leben, für unsere Beziehung zu Gott, hat eine Auswirkung auf unser Denken über Gott, hat eine Auswirkung auf unser Gebet, hat eine Auswirkung auf unseren Umgang mit Not, Sehnsucht, Wünschen und Hoffnungen, aber auch mit unseren Enttäuschungen. Zunächst mal ist es eines der faszinierendsten Dinge immer wieder, finde ich, in den Evangelien ist, wie uns ganz konkrete Einzelschicksale vor Augen gemalt werden. Wie Jesus als einer dargestellt wird und beschrieben wird, der nicht nur einfach sich mit der großen Masse befasst hat, sondern der sich auf die Not des Einzelnen eingelassen hat. Und das scheint doch die Leute ermutigt zu haben, zu Jesus zu gehen. Jesus scheint die Leute nicht aus der Ferne behandelt zu haben und ihnen allgemeine Behandlungen zugute kommen zu lassen, sondern er hat sie eingeladen, zu sich zu kommen. Er hat sich Zeit für sie genommen. Zumindest war davon dieser Jairus überzeugt. Und wir müssen sehen, dass dieser Jairus ja einiges zu verlieren hatte. Denn er gehörte zum religiösen Establishment. Er gehörte ja eigentlich zu denen, die eher Probleme hatten mit Jesus. Wir haben das ja schon gehört, dass der Entschluss gefasst worden war, Jesus zu töten. Dass gerade die religiöse Elite nicht begeistert war von der Begeisterung des normalen Volkes für Jesus. Und dieser Jairus, und es ist ja auch noch erstaunlich, dass wir diesen Namen kennenlernen. Das müssen wir uns bewusst machen. Wir wissen ja von vielen, die wir im Neuen Testament lesen, wissen wir nicht den Namen. Und wir wissen von ihm sogar den Namen. Wir kennen seinen sozialen Status. Und der kommt und er geht vor Jesus auf die Knie. Er erniedrigt sich vor Jesus. Er geht zu Boden, weil seine Situation völlig aussichtslos ist. Er sagt, meine Tochter liegt im Sterben. Und damit ist nicht gemeint, dass sie an einer tödlichen Krankheit gelitten hat, sondern dass die Situation so dramatisch war, dass sie praktisch in den letzten Atemzügen gelegen ist. Und er kommt mit dieser Bitte zu Jesus. Diese Geschichte ist uns dreimal im Neuen Testament überliefert. Markus 5, Lukas 8 und Matthäus 9. Ich erwähne das deswegen, weil in Matthäus 9 vielleicht eine Besonderheit ist und wenn man das nachliest, dann wird man darüber stolpern, denn dort scheint es so, als wäre die Tochter schon gestorben. Aber Matthäus hat eine verkürzte Version. Also bei Matthäus gibt's nur ein Gespräch zwischen Jairus und Jesus. Da kommt der Jairus, sein Name wird dort nicht genannt, und sagt, meine Tochter ist gestorben, du kannst sie wieder zum Leben erwecken. Und das ist natürlich was anderes wie die Krankenheilung zunächst. Und dann antwortet Jesus ihm im Matthäusevangelium, gar nichts. Er sagt zu ihr, meine Tochter ist eben gestorben, dann wird sie, komm doch und leg ihr die Hand auf, dann wird sie wieder leben. Es ist kein völliger Widerspruch. Es ist einfach so, dass das Augenzeugenberichte sind. Und dass die durchaus ein bisschen voneinander abweichen können. Man kann das auch harmonisieren miteinander, finde ich. Denn im Endeffekt ist das Ergebnis dasselbe. Denn Jesus kommt in das Haus von Jairus, als seine Tochter schon tot war. Nur erzählt uns Markus zwei Sachen. Zunächst scheint sie noch am Leben gewesen zu sein. Und dann, aufgrund der Verzögerung, kommt Jesus nicht mehr rechtzeitig und sie ist tot. Und ich denke, man kann gut voraussetzen, dass Jairus ein zweites Mal vor Jesus auf die Knie gegangen ist und ihn das vielleicht auch gebeten hat. Und dann ermutigt ja Jesus ihn in unserem Markus-Text ein zweites Mal zum Glauben. Und sagt zu ihm, du sollst nicht auf den Tod hören, sondern dir Sorgen machen, sondern du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur, heißt bei uns. Auch wenn die Details etwas unterschiedlich sind, im Kern sind sich die Texte einig. Dieses Mädchen war letztlich tot und Jairus kommt zu Jesus und erwartet von ihm absolute Hilfe. Und er setzt einiges auf das Spiel. Auch die Frau mit dieser schweren Blutung, 12 Jahre lang, medizinisch gesehen hoffnungslos, setzt einiges aufs Spiel. Denn wir müssen das mit den Augen eines Juden lesen. Diese Frau war eigentlich unrein nach dem alttestamentlichen Gesetz, nach dem Gesetz, was damals gegolten hat. Sie konnte nicht in den Tempel gehen. Sie konnte, wenn sie sich irgendwo hingesetzt hat oder irgendwo gelegen ist, dann wurde auch dieses Lager unrein. Und wer mit dieser Frau oder einem Gegenstand, den die Frau berührt hat, in Kontakt gekommen ist, ist unrein geworden. Was ist Unreinheit? Unreinheit heißt, dass man nicht in der Lage ist, am Gottesdienst teilzunehmen, dass man nicht in der Lage ist, Opfer darzubringen, dass man nicht in der Lage ist, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das Alte Testament, Unreinheit hat zunächst nicht direkt was mit Sünde zu tun, aber es ist etwas, was uns daran hindert, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und was dann in der Folge für das Judentum Auswirkungen hatte, nämlich die Frau war sozial isoliert, ähnlich wie Aussätzige. Das war eine Frau, mit der konnte man nicht eben zum Mittag essen, oder? Sondern die musste man meiden, sonst wurde man unrein. Wenn man unrein geworden ist, musste man sich waschen, bis zum Abend warten und dann ist man wieder rein geworden. So sagt es das Alte Testament. Das ist für uns vielleicht ungewohnt. Aber was das Alte Testament damit deutlich machen will, ist die Heiligkeit Gottes. Diese Unreinheiten sind Auswirkungen des Todes und der Sünde in unserer Welt. Dass wir dieser Blutfluss steht ja für das Leben, für die lebensspendende Fähigkeit von einer Frau eigentlich, und das war ihr nicht möglich. Und es gab auch Männer, konnten unrein werden. Die Frau war auch während ihrer Menstruationsblutung unrein. Aussätzige waren unrein. Häuser gab es, die unrein gewesen waren. Ist für uns alles etwas seltsam. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, dass es darum geht, dass Gott heilig ist. Und dass er Menschen in seiner Gegenwart will, die rein sind. So. Und jetzt kommt diese Frau und was macht sie? Sie begibt sich in das Getümmel der Menschenmassen. Was riskiert diese Frau? Ja, sie riskiert ja, dass sie alle anderen verunreinigt, oder? Aber sie will zu Jesus. Und was riskiert sie noch? Ja, sie riskiert ja die Ermahnung Jesu. Was langst du mich an? Du machst mich unrein. Ich bin ein Rabbi und du bist eine unreine Frau. Sie ist eigentlich auf der anderen Seite der sozialen Leiter, wenn wir uns das überlegen. Hier Jairus, der Synagogenvorsteher, der hochgeehrte Mann. Und dort die Frau, die eigentlich vom sozialen Leben ausgeschlossen war. Beide gehen sie zu Jesus. Im Übrigen lehrt auch das Alte Testament, wenn man einen Toten berührt, dass man dann unrein ist, und zwar für 7 Tage lang. Man muss sich dann waschen und bleibt 7 Tage lang unrein. Auch Jesus überschreitet hier Grenzen und riskiert einiges, denn er berührt dieses Mädchen. Warum sage ich uns das? Weil ich glaube, wenn ich diesen Text lese, dann beeindruckt mich die Leidenschaft und die Klarheit, mit der sich diese Frau und der Mann nach Jesus ausstrecken. Und ich frage mich manchmal, wenn wir beten, wenn wir zu Jesus kommen, wonach strecken wir uns aus? Und ich möchte uns ermutigen, streck dich so wie diese Frau und wie dieser Mann nach Jesus aus. Lass dich nicht abhalten von den religiösen Vorgaben, die du bekommen hast, von den Regeln. Such Jesus. Schütt ihm dein Herz aus. Klag ihm dein Leid. Lass dich nicht abhalten von gesellschaftlichen Regeln. Es macht weder Jairus noch Jesus noch diese Frau. Lass dich nicht abhalten von deinem Wohlstand oder von deiner Armut, sondern streck dich nach Jesus aus. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen uns und dieser Frau und dem Mann. Jesus ist heute nicht mehr sichtbar da, aber er ist auferstanden. Er ist trotzdem da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Beten heißt nicht einfach, Jesus meine Meinung zu sagen, mit Jesus Informationen zu teilen. Sondern beten heißt, in die Gegenwart Jesu zu treten, mich nach ihm auszustrecken, seine Kraft zu suchen, seine Möglichkeiten zu suchen, ihm vor die Augen zu treten und zu sagen, Jesus, ich liebe dich, ich brauche dich, berühre mich, so wie wir das vorhin gesungen haben, ihn zu loben, Majestät. Paul hat gesagt, es geht um Jesus, jawohl, es geht um Jesus. Es geht im ganzen Neuen Testament, in der ganzen Bibel um Jesus. Wenn wir Jesus nicht kennenlernen, dann verstehen wir das Christentum nicht. Und es geht im Neuen Testament nicht um Jesus als Thema, sondern um Jesus als Person. Und er ist auferstanden und auch heute noch erreichbar und wir dürfen vor ihn treten als Person und uns nach ihm ausstrecken. Lass dich von nichts aufhalten, streck dich nach Jesus aus. Das machen diese beiden Menschen und sie erleben Jesu Kraft auf einzigartige Art und Weise. In ihrem Leben offenbart sich Jesus als der lebendige Gott, als der Herr über Leben und Tod, als der Herr über Gesundheit. Und das ist das Erste, was ich uns heute Morgen mitgeben möchte. Wonach streckst du dich aus? Streck dich nach Jesus aus. Vielleicht ist es für uns ein bisschen verwunderlich, dass diese Frau das Gewand berühren wollte, sich damit zufrieden gegeben hat. Vielleicht ist es überhaupt verwunderlich, dass Jesus sie überhaupt nicht damit erwarnt, dass er sagt, ja, wir würden vielleicht sagen, ja, aber du tust dann das Kleid von Jesus berühren. Aber wir müssen uns die Situation reinversetzen. Das Kleid von Jesus kann man ja nicht von seiner Person trennen. Der steckte da ja drin. Das ist kein magischer Glaube, den die Frau hat. Sondern sie glaubt, dass dieser Jesus helfen kann. Und es ist auch nicht Kraft vom Kleid ausgegangen, sondern es ist Kraft von Jesus ausgegangen, sagt unser Text. Und deswegen sucht sie Jesus. Sie sucht nicht nur diese Berührung, sondern sie sucht die Kraft und die Möglichkeiten Jesu. Und dann kennzeichnet sie eben etwas. Beide kennzeichnet etwas. Sie strecken sich nicht nur nach Jesus aus, sondern sie vertrauen ihm auch in ihrer Not. Bei beiden taucht das Thema Glaube auf. Zu der Frau, die ängstlich und zitternd sich offenbart und alles erzählt, was sie getan hat. Wir lesen hier, sie zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Und dann sagt Jesus, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Und zu dem Jairus, zu dem Synagogenvorsteher, sagt Jesus, als er hört, dass seine Tochter gestorben ist, du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Und deswegen geht es nicht nur darum, dass wir uns nach Jesus ausstrecken, sondern es geht auch darum, dass wir ihm vertrauen. Glauben heißt im Kern, in unserer Not auf Jesus zu vertrauen. Glauben heißt nicht, Gott möglichst detaillierte Vorschriften zu machen, was er zu tun und zu lassen hat. Sondern Glauben heißt, mit unserer Not zu Jesus zu kommen und darauf zu vertrauen, dass er in der Not uns hilft, uns rettet und handelt. Deswegen vertrau Jesus in deiner Not als zweiter Punkt heute Morgen. Streck dich nach Jesus aus und vertrau ihm in deiner Not. Und wir müssen ja sehen, dass dieses Vertrauen kein billiges Vertrauen ist, denn es kann noch schlimmer werden. Das erlebt ja der Jairus. Er vertraut Jesus zunächst, dass er seine Tochter heilen kann. Und was passiert? Es wird noch schlimmer, seine Tochter stirbt. Und Jesus sagt, bleib dran, vertraue. Und sie gehen weiter den Weg. Vertrau Jesus in deiner Not. Auch wenn alle anderen dich auslachen oder Jesus hier auslachen. Jesus kommt in dieses Haus, wo das Mädchen gestorben ist. Dort sind schon die Klageweiber im Einsatz. Man hat geklagt, lauthals geklagt über den Tod des Kindes. Es gab, soweit ich weiß, auch nicht nur Angehörige, sondern auch professionelle oder ehrenamtliche Klageweiber, die dann auch mit eingestimmt haben in die Totenklage. Und dann kommt Jesus und sagt, warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Er fordert wieder heraus, ihm zu vertrauen. Es ist klar, dass Jesus dieses Kind von den Toten auferweckt. Jesus sagt hier nicht, es schläft eigentlich nur, sondern er spricht von dem Tod als ein Zustand des Schlafes. Er nimmt dem Tod den Schrecken, so wie wir auch heute manchmal von den Entschlafenen sprechen, wird es auch im Neuen Testament immer wieder gesagt. Natürlich, weil Tote äußerlich gesehen wie Schlafende aussehen können. Aber Jesus nimmt es auf und sagt, hey, da ist noch keine endgültige Grenze. Und er kommt und nimmt die Hand dieses Mädchens, nimmt wieder bewusst in Kauf, dass es sich unrein macht. Sagt zu diesem Mädchen, Talita kum, aramäisch, und das Markus übersetzt es dann, das bedeutet Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Im Grunde genommen eine Szene, wie ich sie auch manchmal morgens mache, oder? Dass ich meiner Tochter ans Bett gehe und sage, Jael, aufstehen. So ähnlich ist es zu vergleichen. Und Jesus nimmt dem Tod die Macht und dieses Mädchen steht auf, geht umher, 12 Jahre alt, lag nicht nur im Koma, sondern ist von den Toten auferstanden und am Ende soll es etwas zu essen bekommen. Vertrau Jesus in deiner Not. Ich glaube, dieser Text möchte uns bewusst Mut machen, auch in aussichtslosen und hoffnungslosen Situationen auf Jesus zu vertrauen. Und ich glaube, dieser Text möchte uns Mut machen, auch mutig zu beten. Das schon mal gesagt, in Apostelgeschichte lesen wir von dem Gebet einer Gemeinde und ich finde, wir könnten eigentlich auch mutig beten. Vielleicht haben wir sowas selbst noch nie erlebt. Ja, das haben auch nicht viele Menschen erlebt, dass ein Mensch vom Tod zum Leben gekommen ist. Trotzdem berichtet uns das die Bibel nicht nur einmal, sondern mehrfach und bestätigt, dass Jesus die Macht hat, indem er selbst von den Toten auferweckt wird und aufersteht. Und die ursprüngliche Gemeinde, die hat gebetet, Apostelgeschichte 4, erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesu Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Das war das Gebet von der Urgemeinde, Apostelgeschichte 4, Vers 30. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesu Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Und ich glaube, dass das auch ein Gebet ist, was wir als Gemeinde sprechen können. Wir haben nicht immer die Garantie, dass Gott Wunder tut. Manchmal geschehen auch andere Wunder auf andere Art und Weise. Und wir werden da gleich nochmal drauf eingehen, dass es auch noch eine andere Antwort von Jesus gibt auf Bitten, die wir aussprechen. Aber ich glaube, dieser Text möchte uns wirklich ermutigen, nicht mit Zaudern oder Zweifel oder Misstrauen oder Vorbehalten Jesus zu begegnen, sondern mutig mit unseren Sorgen, mit unserer Not, mit unserer Krankheit, mit unserer Hoffnungslosigkeit zu Jesus zu kommen und von ihm alles zu erwarten, denn er ist der lebendige Gott. Denn er ist der lebendige Gott. Er kann mit Wind und Wellen reden wie mit einem ungezogenen Kind. Er hat die Macht über den Teufel. Er kann völlig zerstörte Menschen wieder heil machen. Er kann chronische Krankheiten heilen. Er kann Tote zum Leben erwecken. Ich kann ihn nicht dazu zwingen. Ich glaube, dass die Heilungen, die Jesus tut und die Wunder, die tun, zunächst mal einem Ziel dienen, zu offenbaren, wer er ist. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht meinen, unsere Gebete sind Mechanismen, die wir sind Formeln, die wir sprechen, um eine Heilungsmaschine in Gang zu werfen und am Ende stehen wir so da, wie unsere Gesellschaft uns das predigt. Du bist nur wertvoll, wenn du völlig gesund bist, wenn du leistungsfähig bist, wenn du keine Depressionen hast, wenn du strahlst, wenn du kraftvoll bist, wenn du ein Sixpack hast, wenn deine Figur stimmt, wenn deine Ausstrahlung stimmt, dann bist du wertvoll, oder? Ich glaube, Jesus ist nicht dazu da, uns unsere gesellschaftlichen Vorstellungen zu erfüllen. Ich habe das schon manchmal gesagt, es gibt da den, jetzt fällt mir der Name nicht ein, den katholischen Theologen aus Deutschland, Manfred Lütz, genau, der hat mal unser Gesundheitssystem und unser Fitnesssystem mit Religiosität verglichen und er hat gesagt, Fitnessstudios haben mehr Mitglieder als Kirchen. Unsere neuen Pilgerwege sind die Autobahnen, die zu den Krankenhäusern führen. Und ich glaube, Jesus stellt genau das in Frage, dass nur der Gesunde, nur der Leistungsfähige wertvoll und geliebt und geachtet und einen wichtigen Beitrag leisten kann. Aber Jesus ist für uns da, wenn wir in tiefster Not sind, wenn wir krank sind, wenn wir im Sterben liegen. Jesus hat durch seine Heilung nie vollständig Krankheit beseitigt in dieser Welt und auch nie vollständig den Tod weggenommen. Wir leben unter der Wirklichkeit, dass Menschen krank werden, dass Menschen todkrank werden und dass auch Kinder sterben. Und deswegen lautet mein letzter Punkt: Lass dich von Jesus enttäuschen. Lass dich von Jesus enttäuschen. Und was meine ich damit? Ich meine, lass dich von Jesus, lass dich voll auf den Jesus ein, der er wirklich ist. Lass dich auf das ein, was er mit deinem Leben will. Lass dich auf das ein, was ihn ehrt. Lass dich auf das ein, was er möchte. Und manchmal enttäuscht er uns, weil die Wirklichkeit, weil das, was er mit uns vorhat, etwas anderes ist. Oder das bekanntes Wortspiel Enttäuschung heißt ja eine Täuschung beseitigen. Und in dem Sinn meine ich, lass dich auf die Wirklichkeit von Jesus ein. Wisst ihr, Jesus sagt am Ende dieses Gleichnisses, am Ende dieser Auferstehung sagt er, und jetzt erzählt ihr niemanden davon. Warum eigentlich? Er sagt es zu ganz vielen. Bei der Frau, komischerweise, sorgt er für ein Public-Bekenntnis. Oder sie muss in der Öffentlichkeit sagen, das ist meine Krankheit, du hast mich geheilt, umgeben von der Menschenmenge. Und er sagt ihr, dein Glaube hat dir geholfen. Er benutzt dieses Wunder, um das Vertrauen zu bestärken. Aber er will nicht einfach der Wunderdoktor sein, zu dem einfach immer mehr Menschen kommen, damit er Wunder tut. Jesus hat einen Auftrag, Jesus hat eine Botschaft. Und deswegen weist uns dieser Text über das konkrete Heilung und Wunder hinaus auf die Person Jesu. Er ist unser Retter. Er möchte eine Hoffnung über den Tod hinausgeben. Er ist nicht nur der Verhinderer des Todes, sondern er ist Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Er ist der, der uns Perspektive gibt dafür, wenn wir unseren letzten Atemzug hier tun. Er ist der, der uns zeigt, wie Gott fühlt und wer Gott ist und dass diese Welt eben nicht das Letzte ist, was wir erleben, sondern dass auf uns ein Leben nach dem Tod wartet. Und er ist es, der aufgerufen hat, kommt her zu mir, glaubt an mich, werdet Teil von Gottes Wirklichkeit in dieser Welt, damit ihr auch nach dem Tod Teil von Gottes Welt seid. Er ist der, der sagt, ich will am Kreuz sterben. Und das haben die Menschen nicht begriffen. Und er will nicht nur der Wunderdoktor sein, sondern er will der Menschensohn sein, der Messias, der Erlöser, der am Kreuz stirbt, um unserer Schuld willen, der uns die Beziehung zu Gott ermöglicht. Deswegen lass dich von Jesus enttäuschen. Ich glaube, wir kennen Jesus oft gar nicht. Wir haben irgendein Wissen, aber Wissen heißt nicht kennen. Ihr könnt ganz viel über meine Frau wissen, ohne dass ihr sie kennt. Oder ich habe heute Morgen, hat mich der Noah gefragt, wann hast du Gott eigentlich kennengelernt? Auf dem Fahrrad. Seit wann kennst du Gott? Und ich erzähle dem Noah immer Dumbo-Geschichten. Kennt ihr den Dumbo? So der fliegende Elefant. Und ich habe ihm dann versucht zu erklären, was der Unterschied ist zwischen Wissen und Kennen, oder? Ich habe ihm erzählt, du weißt ganz viel über den Dumbo. Ich erzähle schon seit Jahren Dumbo-Geschichten und der Noah erinnert sich immer noch an alles Mögliche, an alle Bankräuber, die der Dumbo erlegt hat. Und der Jael haben wir erzählt, dass ihr Nuki vom Dumbo zu einem Stern gemacht wurde. Es war die einzige Möglichkeit, diesen Nuki loszuwerden. Genau, aber ja, der Noah weiß viel über Dumbo, diesen fliegenden Elefant, alle möglichen Eigenschaften, die ich ihm angedichtet habe. Der Dumbo ist schon auf den Mars geflogen, der hat eine Marsstation gebaut, auf dem Mond genau. Er hat schon Weltraumabenteuer erlebt, alles Mögliche. Aber er kennt ihn nicht. Versteht ihr, was ich meine? Er kennt ihn nicht. Und ist eine Fantasiefigur. Er kann 100 Bücher über Dumbo lesen, viel Wissen über, aber er kennt ihn nicht. Und das ist mit Jesus anders. Jesus ist nicht einfach nur eine Geschichte. Er ist Person. Wir sollen ihn kennenlernen. Unser Bild von Jesus muss auch enttäuscht werden, damit wir den wahren Jesus kennenlernen. Der, der er ist. Der, der vertrauenswürdig ist. Der, der alle Macht hat. Der, der seine Macht zur Ehre Gottes einsetzt. Zur Ehre des Vaters einsetzt. Der, der hier auf dieser Erde was vorhat. Der nicht nur jetzt für dich was, dir was zu bieten hat, sondern auch eine Zukunft für dich hat. Und deswegen lass dich von Jesus enttäuschen. Streck dich nach Jesus aus. Lass dich auf ihn als Person ein. Komm zu ihm, wie dieser Mann und diese Frau, mit aller Angst, abgelehnt zu werden, mit allen Fragen. Wenn irgendwas nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast, dann bring doch Jesus mal die Frage, ja, warum ist es eigentlich so, dass ich immer wieder scheitere? Was willst du mich denn lehren in dieser Situation? Warum nimmst du das nicht weg? Deine ungelösten Fragen, stell die Jesus. Vertrau ihm in deiner Not. Er meint's gut mit dir. Und lass dich von ihm zu echtem, wahren Glauben ermutigen und gleichzeitig enttäuschen. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, es ist gut zu wissen, dass du nicht nur eine Figur der Geschichte bist, sondern ein lebendiger Gott. Und du bist König, Herrscher, Majestät. Du hast alle Macht. Du bist ein lebendiger Gott. Und du bist nicht unser Handlanger. Manchmal schäme ich mich für das, was ich gebetet habe. Für die Idee, dass ich dir sagen soll, was du zu tun und zu lassen hast. Für die Oberflächlichkeit, mit der ich deine Gegenwart suche. Danke, Herr, dass du Zeit hast für jeden von uns. Danke, dass du im Leben und im Sterben Hoffnung gibst. In Schmerz und in Schmerzfreiheit Trost und Halt bist. Danke, kannst du heilen. Danke, kannst du auch heute noch Wunder tun. Und ich möchte beten, dass wir Wunder erleben und dass durch diese Wunder Menschen dir begegnen, dich kennenlernen, du geehrt wirst. Menschen erfahren, dass du ein lebendiger Gott bist. Danke, Herr Jesus, dass du heute noch am Wirken bist. Du kennst all unsere ungelösten Fragen, unsere Zweifel, unsere Nöte. Danke, dürfen wir zu dir kommen. Amen.